Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Mein Name ist Ronny Fichter und mir wird heute die Ehre zuteil, diese Folge zu moderieren. Inhaltlich geht es heute um das Antiasthmatikum Salbutamol. Dazu habe ich mir zwei Expertinnen eingeladen, Frau Dr. Katrin Lind und Frau Dr. Melissa Asuache-Pfeiffer. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen. Schön, dass wir uns heute zu diesem sehr aktuellen Thema austauschen.
Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Beim Thema Salbutamol gab es ja in letzter Zeit auf verschiedenen Ebenen einige Veränderungen.
Interessant. Da komme ich doch gleich direkt zur ersten Frage. Warum ist denn Salbutamol aktuell so interessant?
Zum einen wurde im März letzten Jahres die neue S2K-Leitlinie zur fachärztlichen Diagnostik und Therapie von Asthma veröffentlicht, mit der sich der Stellenwert von Salbutamol etwas verändert hat. Zum anderen besteht seit Sommer 2023 ein Lieferengpass für Salbutamol-Dosieraerosole. Es gibt also einiges zu besprechen.
Kommen wir doch direkt zur nächsten Frage. Was ändert sich denn durch diese neue Leitlinie?
Die neue Leitlinienfassung von 2023 löst die letzte Fassung aus dem Jahr 2017 ab und ergänzt die nationale Versorgungsleitlinie Asthma aus dem Jahr 2020. Sie wurde speziell für pneumologisch tätige Fachärztinnen und Fachärzte entwickelt und gibt detaillierte und evidenzbasierte Informationen über neue diagnostische und therapeutische Optionen bei Asthma. In der aktuellen Leitlinie wird ein neues Konzept verfolgt. Man will weg von der Symptombekämpfung mit Bedarfsmedikamenten und hin zu einer Asthma-Remission. Der Begriff Asthma-Remission beschreibt eine vollständige Abwesenheit von Symptomen und Exazerbationen über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr ohne den Einsatz von systemischen Glukokortikoiden. Unter einer Exazerbation versteht man eine deutliche Verschlechterung der Asthma-Symptome. Die Asthma-Remission soll darüber erreicht werden, dass die Entzündung der Atemwege möglichst nebenwirkungsarm und dauerhaft verhindert wird. Sie dient somit der Ergänzung des Therapieziels der kurzfristigen Asthma-Kontrolle. Den Link zur neuen Leitlinie haben wir für Sie in den Shownotes hinterlegt.
Welche Änderungen ergeben sich durch die neue Leitlinie denn konkret für die Behandlung mit Salbutamol?
Salbutamol gehört ja zu der Gruppe der kurzwirksamen Beta-2-Rezeptoragonisten, den Short-Acting Beta-Agonists oder abgekürzt SABA. SABAs erweitern die Bronchien und ihre Wirkung setzt schnell ein. Daher sind sie schon lange Teil der Bedarfstherapie bei Asthma. Das ändert sich auch in der neuen Leitlinie nicht, aber der Stellenwert der Monotherapie wurde modifiziert. Bisher galt bei erwachsenen Patienten die Monotherapie mit SABA als die Bedarfsmaßnahme in der ersten Stufe des Therapieschemas für Asthma. Nach der neuen Leitlinie soll bereits in Stufe 1 bevorzugt eine Kombination mit einem inhalativen Corticosteroid, abgekürzt ICS, eingesetzt werden. An erster Stelle wird hier die Kombination mit Formoterol empfohlen. Formoterol gehört wie Salbutamol auch zu den Beta-2-Rezeptoragonisten. Es hat ebenfalls einen schnellen Wirkungseintritt, seine Wirkung hält aber länger an. Alternativ kann auch ein ICS als Dauermedikation und ein SABA bei Bedarf angewendet werden. Erst an dritter Stelle wird noch die Monotherapie mit Salbutamol oder einem anderen SABA aufgeführt. Sie rückt damit in ihrem Stellenwert etwas nach hinten.
Und warum genau kam es zu dieser Änderung?
Wie bereits erwähnt, ist das Ziel, Entzündungen der Atemwege dauerhaft zu verhindern. SABA bewirken jedoch lediglich eine Erweiterung der Bronchien und haben keine antientzündliche Wirkung. Daher soll zusätzlich ein ICS zur Bedarfstherapie eingesetzt werden. Darüber hinaus wurde in einer aktuellen Kohortenstudie des globalen SABINA-Programms, SABINA steht für SABA Use in Asthma, beobachtet, dass die häufige Anwendung einer reinen Bedarfstherapie mit SABA mit verschiedenen Risiken verbunden ist. Dazu gehören neben dem Verlust der Asthmakontrolle auch eine Zunahme der Überempfindlichkeit der Bronchien gegenüber äußeren Reizen sowie eine erhöhte Sterblichkeit. In unterschiedlichen Studien konnte zudem gezeigt werden, dass eine reine Bedarfstherapie mit einer Fixkombination aus einem ICS und Formoterol sicherer und effektiver ist als eine reine Bedarfstherapie mit einem SABA.
Es ist immer sehr interessant, wenn sich die Erkenntnisse der Forschung auch in der Praxis auswirken. Aber die neue Asthma-Leitlinie ist ja nur ein kleiner Teil unseres heutigen Themas. Wir wollen ja auch nochmal die Liefersituation bei Salbutamol in Augenschein nehmen. Wie sieht es denn bei dem Thema Lieferengpässe und Salbutamol aus? Weil Lieferengpässe, ich erinnere mich, haben wir doch letztes Jahr schon besprochen und hatten uns auch sehr beschäftigt. Damals haben wir darüber unterhalten, dass Schmerz- und Fiebermedikamente für Kinder schlecht zu bekommen wären.
Richtig. Daraus hat der Gesetzgeber ja auch Konsequenzen gezogen. Seit dem 27. Juli 2023 ist das Arzneimittel-Lieferengpass-Bekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz in Kraft oder kürzer ALB-VVG. Es regelt eine Reihe von Maßnahmen, um mit Lieferengpässen besser umgehen zu können. Die Handlungsspielräume aller Akteure wurden also erweitert.
Gut, dann steigen wir doch in das Thema doch mal ein mit der Frage, was ist eigentlich ein Lieferengpass?
Stimmt, das sollten wir noch mal kurz erklären. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM, versteht unter einem Lieferengpass eine mindestens 2 Wochen andauernde Liefersituation für ein Medikament, die den Bedarf nicht decken kann. Für versorgungskritische Wirkstoffe gilt eine Selbstverpflichtung der Hersteller, entsprechende Lieferengpässe dem BfArM zu melden. Für Impfstoffe erfolgt die Meldung an das Paul-Ehrlich-Institut. Die Links finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Folge.
Danke für die Information, aber direkt kommt die nächste Frage bei mir auf. Der Begriff versorgungskritischer Wirkstoff, was hat es damit auf sich? Was ist das?
Als versorgungsrelevant oder versorgungskritisch gilt ein Wirkstoff, wenn er zur Standardtherapie einer schwerwiegenden Erkrankung gehört und seine Nichtverfügbarkeit die Prognose der auf ihn angewiesenen Patienten verschlechtert oder ihnen sogar schadet. Die Wirkstoffe müssen für die Gesamtbevölkerung relevant und verschreibungspflichtig sein. Es existiert auf den Seiten des BfArM eine Liste versorgungskritischer Wirkstoffe. Dies ist im Arzneimittelgesetz so geregelt. Die Adresse zu der Liste hinterlegen wir ebenfalls in den Shownotes.
Danke, Melissa. Wir können an dieser Stelle also schon mal festhalten. Erstens, Salbutamol ist als versorgungskritischer Wirkstoff gelistet. Und zweitens, einige Hersteller von Salbutamol-Dosiererosolen haben dem BfArM einen Lieferengpass gemeldet. Wenn nur ein Hersteller einen Lieferengpass meldet, kann das in der Regel gut kompensiert werden. Zum Glück stehen oft alternative Arzneimittel zur Verfügung, mit denen die Versorgung der Patientinnen und Patienten sichergestellt werden kann. Wenn das aber nicht der Fall ist, kann aus dem Lieferengpass ein Versorgungsengpass werden.
Okay, so weit, so gut. Aber direkt der nächste Begriff löst schon wieder ein paar Fragezeichen bei mir aus. Was versteht man denn unter dem Versorgungsengpass?
Ein Versorgungsengpass oder auch Versorgungsnotstand oder Versorgungsmangel wird vom Bundesministerium für Gesundheit, kurz BMG, festgestellt und im Bundesanzeiger bekannt gegeben. Das war zum Beispiel im Frühjahr 2022 für Tamoxifen der Fall und gilt auch gerade für Salbutamol.
Ah, ich verstehe. Und damit sind wir jetzt auch beim Thema angekommen, richtig?
Das ist richtig. Bei einem Versorgungsengpass handelt es sich um eine Ausnahmeermächtigung in versorgungskritischer Situation, die nach strengen Kriterien ausgesprochen wird. Die Entscheidung dafür wird vom BMG aufgrund der Erkenntnisse des BfArM und unter Beteiligung der Landesbehörden gefällt. Wichtige Kriterien sind zum Beispiel, ob Alternativpräparate verfügbar sind und ob der Wirkstoff auf der Liste der versorgungsrelevanten Wirkstoffe steht.
Da steht Salbutamol ja drauf und mehrere Hersteller haben ihren Lieferengpass gemeldet.
Genau. Da ein Versorgungsmangel bekannt gegeben wurde, können die Landes- und Aufsichtsbehörden nun bezogen auf Salbutamol-Arzneimittel befristet von bestehenden Vorgaben des AMG abweichen. Das kennen wir schon vom Tamoxifen-Versorgungsengpass. Damals wurde zum Beispiel angeordnet, dass der Großhandel ausschließlich öffentliche Apotheken und Krankenhausapotheken mit Sitz in Deutschland mit Tamoxifen-Arzneimitteln beliefern durfte und dass dazu die Kopie einer anonymisierten ärztlichen Verschreibung vorgelegt werden musste. Es durften auch keine Verordnungen auf Vorrat ausgestellt werden.
Das war ein sehr spannender Exkurs, danke dafür. Aber kommen wir doch mal zu unserem eigentlichen Thema zurück. Wie sieht es denn nun mit der Situation für Salbutamol aus?
Stimmt, jetzt sind wir etwas abgeschweift. Also zurück zu Salbutamol. Betroffen sind zurzeit die Dosiererosole. Diese sind zwar generisch verfügbar, werden also von mehreren Herstellern vertrieben, gleichwohl besteht der Lieferengpass seit Sommer 2023, weil neben dem Originalhersteller GSK auch einige Generika-Hersteller zu wenig oder gar nicht lieferfähig sind.
Verstehe. Und wie kam es dazu?
Laut GSK ist das die Folge einer erhöhten Nachfrage während der Corona-Pandemie. Deshalb gestattete das BfArM Ende Juli 2023 den Import des französischen Originals Ventoline. Diese Genehmigung lief aber Ende des Jahres aus. Am 27. Dezember 2023 wurde dann vom BMG der Versorgungsmangel Salbutamol veröffentlicht. Die gute Nachricht ist aber, dass es aktuell noch pharmazeutische Unternehmer gibt, die keine Lieferschwierigkeiten gemeldet haben.
Und was genau wurde nun getan, um die Versorgung zu gewährleisten?
Aufgrund einer gesetzlichen Ausnahmegenehmigung konnte die Firma InfectoPharm zunächst 50.000 Packungen Salbutamol Dosier-Aerosole aus Spanien zur Verfügung stellen. Diese sind seit dem 1. Februar 2024 über den Großhandel erhältlich. Seit dem 15. März 2024 stehen außerdem mehr als eine 500.000 Packungen Salbutamol Dosier-Aerosole von Hexal aus den USA zur Verfügung. Das BfArM und die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker plädieren darüber hinaus noch für weitere Maßnahmen, um den Versorgungsmangel in den Griff zu bekommen. Der Beirat für Versorgungsengpässe des BfArM empfiehlt, dass keine Verordnungen auf Vorrat ausgestellt werden und möglichst nur kleine Packungen verordnet und von den Apotheken abgegeben werden. Bei Bedarf sollen aus größeren Packungen Teilmengen entnommen werden. Konkret hieße das für eine N3-Packung, also einer Packung mit 3 Dosier-Aerosolen, dass bei 3 Verschreibungen jeweils 1 Dosier-Aerosol daraus abgegeben werden kann.
Da stellt sich mir nur die Frage, können die Apotheken das denn überhaupt abrechnen?
Apotheken können, wie gehabt, durch den Aufdruck des entsprechenden Sonderkennzeichens auf der Verordnung kenntlich machen, wenn ein Arzneimittel nicht verfügbar ist. Neu ist, dass sie ohne Rücksprache mit dem verordnenden Arzt gegen ein wirkstoffgleiches Arzneimittel austauschen können, und zwar auch in anderer Packungsgröße und anderer Wirkstärke. Es können sowohl Teilmengen als auch mehrere kleinere Packungen abgegeben werden. Wichtig ist nur, dass nicht mehr als die verordnete Menge an Wirkstoff abgegeben wird und es dürfen natürlich keine pharmazeutischen Bedenken bestehen. Die Apotheken haben durch die neuen Bestimmungen viel mehr Freiheiten, wenn sie Medikamente abzugeben haben, die gerade nicht verfügbar sind.
Das hört sich doch gut an und führt dann hoffentlich auch zu weniger Aufwand auf allen Seiten. In der Vergangenheit waren einige Versicherte ja verärgert, weil sie beispielsweise die doppelte Zuzahlung leisten mussten. Was bedeutet das nur für die Versicherten, wenn sie statt einer Packung 2 erhalten?
Inzwischen bezieht sich die Höhe der Zuzahlung auch bei Stückelungen auf die Packungsgröße, die der verordneten Menge entspricht. Es muss also keiner mehr eine höhere Zuzahlung leisten.
Gut, ja, vielen, vielen Dank dafür. Kommen wir zur letzten Frage. Was ist mit Importen? Vorhin sprachen wir über eine Firma, die Salbutamol Arzneimittel importiert.
Die erwähnten Importe durch Firmen wurden über Ausnahmegenehmigungen ermöglicht. Importe durch die Apotheken sind theoretisch denkbar, aber wir empfehlen sie zurzeit nicht. Sollte sich der Engpass verschärfen, wäre natürlich auch darüber nachzudenken. Wir beobachten die Marktentwicklung diesbezüglich sehr genau und werden Sie natürlich schnellstmöglich informieren, wenn sich dahingehend etwas ändert.
Jetzt merke ich gerade, eine Frage hätte ich doch noch. Was genau ist eigentlich die Dringlichkeitsliste und spielt sie auch für Salbutamol eine Rolle?
Die sogenannte Dringlichkeitsliste Kinderarzneimittel gilt seit dem 16. Dezember 2023. Sie gehört ebenfalls zu den neu eingeführten Maßnahmen, um Lieferengpässe besser begegnen zu können. Sie enthält Kinderarzneimittel, die in der Infektsaison essentiell sind. Dazu gehören zum Beispiel Antibiotika und Schmerzmittel, aber auch Salbutamol. Die neue Vorschrift lehnt sich an die Regelungen des ALB-VVG, die wir schon besprochen hatten, an. Geht aber noch weiter. Apotheken können die Kinderarzneimittel sogar gegen Rezepturarzneimittel austauschen. So wie im letzten Herbst und Winter einige Apotheken zum Beispiel Schmerzsäfte für Kinder hergestellt haben. Dafür wurde ein neues Sonderkennzeichen eingeführt, mit dem die Apotheken abrechnen können. Aber auch andere Darreichungsformen können abgegeben werden, also zum Beispiel Zäpfchen statt einem Saft. Die Liste ist in dem aktuellen Engpass von Salbutamol Dosier-Aerosolen interessant, weil diese eben auch dort zu finden sind. Natürlich können sie nicht von der Apotheke selbst hergestellt werden, aber der Austausch gegen ein Fertiginhalat wäre denkbar, vorausgesetzt, die verordnete Wirkstoffmenge wird nicht überschritten. Den Link zur Dringlichkeitsliste finden Sie auch in den Shownotes.
Die AOK Niedersachsen unterstützt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne, wenn Sie in dieser Hinsicht weiteren Bedarf haben. Wünschen Sie weitere Informationen oder unsere Unterstützung? Haben Sie Fragen, Anregungen und/oder Feedback? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an praxis-talk@nds.aok.de. Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören. Machen Sie es gut!